Ihr Lieben, bei uns zu Hause geht es in diesem Jahr auch etwas geheimnisvoller zu als sonst. Wir haben das nämlich dieses Jahr mit den Geschenken so gemacht, dass jeder ein paar Wünsche aufschreiben konnte. Und dann haben wir gelost, wer von uns versucht, jemandem diese Wünsche vielleicht zu erfüllen. Heimlich wurde eingekauft, heimlich wurden Sachen verpackt. Und nun liegen die ganzen Geschenke bereit und warten darauf, jemanden zu überraschen. Sie warten darauf, ausgepackt zu werden, Freude zu verschenken. Es liegt ein Knistern in der Luft und bald werden all diese Weihnachtsgeheimnisse gelüftet sein. Ist das auch bei dir so? Ich habe mich gefragt, warum tun wir eigentlich an Weihnachten immer so geheimnisvoll? Liegt es nur daran, dass Kinder Geheimnisse lieben und dass wir ihre strahlenden Augen gerne sehen wollen? Oder trägt das Weihnachtsfest an sich etwas Geheimnisvolles an sich? Ist es nicht ein Mysterium, was damals im Stall geschah? Gott wird ein Mensch wie du und ich. Engel verkünden eine frohe Botschaft. Hirten und Magier erweisen einem kleinen Kind große Ehre. Als der Apostel Paulus etliche Jahre später einmal das Wunder von Weihnachten erklären soll, da kann er jedenfalls nicht anders, als von einem Geheimnis zu sprechen. In seinem ersten Brief an seinen Schüler Timotheus erklärt Paulus im 3. Kapitel, was Weihnachten wirklich geschah. Und wie immer bringt er es ganz kompakt, fassbar und direkt zum Auswendiglernen auf den Punkt. Er schreibt: Anerkanntermaßen groß ist das Geheimnis, auf das sich unser Glaube gründet. Gott zeigte sich als Mensch aus Fleisch und Blut. Beglaubigt wurde er durch den Heiligen Geist. Den Engeln erschien er in großer Macht. Er wurde gepredigt unter allen Völkern. Überall in der Welt fand er Glauben und im Himmel wurde er mit Herrlichkeit gekrönt. Genauso wie wir unsere Weihnachtsgeschenke verhüllen, hat Gott also ein Geheimnis über sein Weihnachtsgeschenk gelegt. Er möchte gerne, dass es gesucht wird und dass es im Glauben und voller Freude gefunden wird. Doch vielfach entspricht unser Umgang mit der Weihnachtsgeschichte ja nicht dem, wie Gott sich das vorstellt. Da wird an dieser Geschichte herumgezerrt, wie manche gierig ihre Geschenkeverpackungen aufreißen. Alle Jahre wieder wird an der Weihnachtsgeschichte auch herumgedoktert. Das Weihnachtsgeheimnis soll nicht nur gelüftet werden, es soll sogar entmythologisiert werden. Aus und vorbei soll es mit allen Geheimnissen sein. Da wird gefragt, gab es damals überhaupt so eine Volkszählung? Wie kann eine Frau schwanger werden und dann Jungfrau bleiben? Wo lag dieser Stall in Bethlehem überhaupt? Und war das überhaupt ein Stall? Und lässt sich die Erscheinung des Sterns vielleicht astronomisch belegen, das wäre ja was. Das sind alles interessante Fragen. Aber ich glaube, sie bringen uns dem Geheimnis von Weihnachten kein Stück näher. Sie machen eher kaputt, was Gott Besonderes und Himmlisches hineingelegt hat in dieses Fest. Sie nehmen uns alle Freude an Weihnachten. Darum geht Paulus einen anderen Weg. Er lüftet nicht die Geheimnisse von Weihnachten, er zeigt uns, wie sie unser Leben schöner und heller machen. Darum erstens ein Gott zum Anfassen. Paulus schreibt, Gott zeigte sich als Mensch aus Fleisch und Blut. Berühmte Personen schotten sich in der Regel ja in der Öffentlichkeit ab. Sie stellen Bodyguards an, damit niemand ihnen zu nahe kommt. Gott verzichtet darauf. Er legt sich als kleines Kind in eine Krippe und jeder darf ihn anfassen. Maria und Josef halten ihn ganz fest in ihren Armen. Aber auch die harten Kerle, die Hirten und die Weisen aus dem Morgenland, die dürfen Jesus berühren. Ja, selbst der Wirt aus der Herberge darf ihn anfassen, obwohl er erst kein Bett für ihn zur Verfügung stellen wollte. Jeder soll an Jesus begreifen, dass man nicht erst Theologie studieren muss, um Gott zu begegnen. Er ist einfach da, für jeden von uns, auch jetzt und hier in diesem Gottesdienst. Und er wartet nur darauf, dass du deine Arme nach ihm ausstreckst, um ihn zu berühren. Ein kleines Kind wird von einem Mann gefragt, wie groß denn sein Bruder ist. Es antwortet etwas verlegen: Das weiß ich nicht. Ja, sagt der Mann, wenn du mit ihm sprichst, wo guckst du denn dann hin? Ist sein Kopf hier oder noch weiter unten? Ah, da strahlt das Kind und sagt, also wenn ich mit meinem großen Bruder spreche, dann bückt er sich immer zu mir runter. Er ist genauso groß wie ich. Jahrtausende haben Menschen danach gefragt, wie groß Gott ist. Sie haben ihn im Weltraum gesucht und die ganze Schöpfung auf den Kopf gestellt und doch immer nur einen kleinen Teil von ihm gefunden. Das Alte Testament erzählt schon von jede Menge Menschen, die von Gott etwas erfassen wollten, aber es nicht richtig konnten. Hiob und David stellen schließlich fest, aller Himmel, Himmel können dich, o Gott, nicht fassen. Wie klein ist doch der Mensch. Doch dann kam Weihnachten. Gott bückt sich zu uns herunter. Er bückt sich so tief, dass er ein Mensch geworden ist wie wir, ein Mensch aus Fleisch und Blut. Wenn ich das so sage, dann klingt das gar nicht so richtig weihnachtlich. Fleisch und Blut hört sich doch ein bisschen hart an und gar nicht so festlich. Kann man das nicht anders ausdrücken? Nein. Denn es war nicht so festlich, als Gott in unsere Welt hineinkam. Es war für ihn hart und kalt und ungemütlich. Weihnachten in Bethlehem war kein romantisches Familienfest, sondern da ist Gott aus dem wunderbaren Himmel in die Tiefen unseres Lebens heruntergekommen. Er wurde arm und heimatlos, wie viele Menschen in unserem Land. Er erlitt Schmerzen und Ungerechtigkeiten, wie du und ich in unserem Leben. Und wenn du heute Abend traurig bist, dann denk an Jesus, der schon damals für dich geweint hat und es bis heute tut. Greif nach seinem Trost und mach so aus dieser Nacht eine heilige Nacht. Und wenn du heute Abend einsam bist, dann denk daran, dass sich Jesus auch zu dir herabbeugt. Er ist immer bei dir und lässt dich nie allein. Fass nach seiner Hand und umarme ihn. Und wenn du heute Abend wütend bist, weil Krankheit und Tod selbst vor Weihnachten keinen Halt machen, dann denk daran, dass man auch Jesus kurz nach seiner Geburt töten wollte, doch er hat trotzdem an die Versöhnung geglaubt. Egal wie groß deine Probleme auch sind und egal wie tief du in diesem Jahr vielleicht gefallen bist, Jesus versteht dich, denn er kam nach Bethlehem, um die Härten des Lebens kennenzulernen. Darum waren auch die Hirten die ersten Menschen, die zur Krippe kommen durften. Sie standen damals ganz am Rand der Gesellschaft. Sie hatten niemanden, der sich um sie kümmerte. Und es wollte auch niemand etwas mit ihnen zu tun haben. Das waren harte Kerle. Aber dieses Kind sollte zuerst ihr Heiland und Retter werden. Und so verbeugten sie sich vor dem Kind, das sich in ihre Welt hineingebückt hatte. Weiter schreibt Paulus, beglaubigt wurde Jesus durch den Heiligen Geist. Manche Menschen denken, was soll mir denn ein Kind in der Krippe schon geben? Wie soll ein Baby meine Probleme lösen? Richtig, Babys können das nicht. Aber Jesus ist der Sohn Gottes und er ist ja auch kein kleines Baby geblieben. Er wuchs und wurde mit himmlischen Kräften ausgestattet. Der Heilige Geist wohnte in ihm und tat viele Wunder. Blinde konnten plötzlich wieder sehen, Lahme gehen. Damit hat Jesus bewiesen, dass er mehr ist als ein Christkind, das alle Jahre wiederkommt. Er ist der Herr und Retter dieser Welt. Ja, er ist sogar stärker als der Tod und mächtiger als alles Böse auf dieser Welt. Das wurde mit seiner Auferstehung vor aller Welt beglaubigt. Bleibt die Frage, warum es dann trotzdem noch so viel Leid auf dieser Welt gibt? Warum hören die Kriege in Syrien, in Israel und der Ukraine nicht auf? Erdbeben und andere Katastrophen passieren immer wieder. Unfälle und Krankheiten rauben uns unsere Lieben. Warum? Wie kann Jesus der Herr sein, wo es so viel Schlimmes in der Welt gibt? Und wie kann es einen mächtigen Gott geben, wenn er gar nichts gegen das Leid tut? Nun, ich glaube, die Antwort liegt bei uns selbst. Gott hat sich zu uns heruntergebeugt. Aber solange wir ihm nicht zuhören und ihm nicht glauben, solange wir weiter an dem Weihnachtswunder vorbeigehen, werden wir auch an all dem Guten, von all dem Guten nichts erleben, was er uns schenkt. Das lehrt uns übrigens schon die Weihnachtsgeschichte. Weise Männer aus dem Orient begeben sich auf die weite Reise nach Bethlehem. Sie folgen einem Stern, den ihnen der Heilige Geist gezeigt hat. König Herodes in Jerusalem und auch die Führer der Juden sehen diesen Stern nicht, weil sie nicht an ihn glauben. Hirten vertrauen dem göttlichen Wort der Engel und eilen zum Stall. Sie folgen damit einem Impuls des Heiligen Geistes. Die anderen Bewohner Bethlehems taten das alle nicht. Das Einzige, was der Heilige Geist nicht bewirkt, ist die Entscheidung, wirklich loszugehen und diesen Impulsen zu folgen. Das müssen wir selber tun. Und darum frage ich dich heute, willst du überhaupt dem Geheimnis des Glaubens auf den Grund gehen? Willst du losgehen und die Kraft des Heiligen Geistes kennenlernen? Dann greif zu, wenn der Heilige Geist dich heute berührt. Oder besser, lass dich vom Heiligen Geist ergreifen, wenn du spürst, dass er da ist und zu dir spricht. Er ist nämlich das eigentliche Geheimnis des Glaubens. Nur durch den Heiligen Geist kann dich diese Predigt tatsächlich ansprechen. Nur durch den Heiligen Geist verstehst du, was in der Bibel steht. Nur durch den Heiligen Geist weißt du, ob du zu Gott gehörst oder nicht. Du siehst Gott nicht, aber er wohnt durch den Glauben trotzdem in dir. Ja, Gott ist dir mit seinem Heiligen Geist so nah, dass du ihn jederzeit anfassen und erleben kannst. Und er wird dir auch helfen, das Wunder von Weihnachten wirklich zu begreifen. Darum zweitens, Gott zum Erfassen. Paulus schreibt, den Engeln erschien er in großer Macht. Vor einigen Jahren durfte ich die Weihnachtsfeier des Blauen Kreuzes hier in Eibelshausen mitgestalten. Zwei Frauen hatten dazu ein Theaterstück eingeübt. Sie spielten zwei Engel, ganz in Weiß, wunderbar anzusehen. Aber die beiden Engel wollten nicht zu den Hirten auf die Erde runtergehen. Beide Engel waren der Meinung, dass das menschliche Elend nichts für den Sohn Gottes sei. Und sie sollten Recht behalten. König Herodes versucht sofort, Jesus zu töten, und den Pharisäern und Römern gelingt das 30 Jahre später auch. Was die Engel bei der Geburt Jesu aber noch nicht begriffen war, dass der Tod am Kreuz auch zu Gottes Plan dazugehörte. Er wollte beweisen, dass er stärker ist als alles. Er ist auch stärker als Leid, Krankheit, Tod und Teufel. Und so hat Jesus mit der Auferstehung diese Machtfrage geklärt. Er regiert im Himmel uneingeschränkt. Der Teufel wurde aus dem Himmel herausgeworfen und treibt sein Unwesen nur noch hier bei uns. Doch auch das wird eines Tages ein Ende finden. In der Offenbarung des Johannes wird uns beschrieben, dass die Engel diesen großen Tag zusammen mit Jesus bereits vorbereiten. Es wird einen letzten Krieg geben, in dem der Teufel und das Böse dann endgültig vernichtet werden. Weihnachten ist also nur der erste Teil der Schlacht, die Gott um unsere Welt führt. Aber wir können uns darauf verlassen, dass er am Ende siegen wird. Jesus verspricht uns: Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden, und ich bin gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Das, was an Weihnachten geschah, ist also ein weitaus größeres Geheimnis, als wir uns jemals vorstellen können. Aber ich hoffe, dass wir bereit sind, der Kraft von Weihnachten immer mehr zu vertrauen. Napoleon wollte einst die ganze Welt erobern. Da wurde ihm berichtet, man könne inzwischen mit Dampfmaschinen Kriegsschiffe antreiben. Solche Schiffe würden ihn doch seinem Ziel wesentlich näher bringen. Aber Napoleon sah zum Fenster raus und sah, wie jemand eine Zigarette rauchte und fragte nur spöttisch: Was, so ein bisschen Dampf soll ein Kriegsschiff antreiben? Das glaube ich nicht. Damit war der Vorschlag für ihn erledigt. Sein fehlendes Vertrauen in die Kraft des Wasserdampfes hinderte ihn daran, sich diese ungeheure Energie zunutze zu machen, und so eroberte er nicht die ganze Welt. Ich hoffe, du machst es mit der Kraft von Weihnachten anders. Der hinter diesem Fest steckt, hat so viel Energie. Und Jesus wartet nur darauf, dass du das endlich mal ausprobierst. Fang doch mal an, Weihnachten zu erfassen, indem du an Jesus glaubst. Lass ihn seine Kraft in deinem Leben entfalten. Hör auf ihn, wie die Engel es schließlich taten. Sie überbrachten dann ja doch den Hirten diese wichtige Nachricht, dass der Retter der Welt geboren ist. Und sie sangen sogar für Jesus auf den Feldern von Bethlehem. Und so läuft die Botschaft von Weihnachten seither um die ganze Welt. Paulus schreibt, er wurde gepredigt unter allen Völkern. Ja, die Hirten haben es uns am Weihnachtsabend gleich vorgemacht. Sie breiteten die Worte aus, die ihnen vom Engel über das Kind gesagt worden waren. Sie gaben es weiter. Und daraufhin trat die Weihnachtsbotschaft einen unaufhaltsamen Siegeszug an. Sie drang in Städte und Dörfer vor und gelangte sogar bis zu den Herrscherzentralen. Selbst römische Kaiser konnten sich ihrer Macht nicht entziehen. So haben inzwischen fast alle Völker von Jesus gehört. Radio und Internet machen es möglich, dass die Botschaft von Weihnachten bis in die hintersten Winkel dieser Welt dringt. Sie wird selbst da gepredigt, wo es verboten ist. In Nordkorea, im Iran, in der Türkei. Überall hören Menschen, was die Engel den Hirten verkündeten. Fürchtet euch nicht. Ich bringe euch eine gute Nachricht, über die sich alle Welt freuen wird. Heute wurde in der Stadt Davids euer Retter geboren. Es ist der Herr, Jesus Christus. So feiern heute Milliarden Menschen mit uns das Weihnachtsfest. Im fernen Japan, in China, im weiten Afrika, auf dem amerikanischen Kontinent. Zeitzonen versetzt, aber weltweit erklingen die Lobgesänge Stille Nacht, Heilige Nacht. O du fröhliche Christ, der Retter ist da. Wir feiern hier heute also kein Dorffest. Wir feiern ein Weltfest für Jesus, unseren einzigartigen Herrn und Retter, das alle Welt erfassen soll. Wir predigen von Jesus, weil Gottes Weihnachtsaktion immer noch nicht zum Abschluss gekommen ist. Er will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und gerettet werden. Jeder soll das Geheimnis von Weihnachten entdecken. Und wenn du jetzt fragst, wie das gehen soll, dann will ich dir auch dazu ein Geheimnis verraten. Vor einiger Zeit fand eine internationale Tagung statt, auf der man beriet, wie der christliche Glaube am besten gepredigt werden könnte, denn alle sollen ja davon hören. Die Teilnehmer unterhielten sich über Öffentlichkeitsarbeit, Bücher, gute Vorträge und sie sprachen über die herausragenden technischen Möglichkeiten, die wir heute haben. Da meldete sich ein junges Mädchen aus Afrika und sagte, also wir machen das anders. Wir schicken in die Dörfer, die wir für das Evangelium gewinnen möchten, keine Schriften. Wir schicken eine gläubige Familie dorthin, damit die Dorfbewohner sehen, was christliches Leben ist. Denn nur durch unser Vorbild kommen Menschen zum Glauben an Jesus. Sie hat sowas von recht. Darum drittens, Gott zum Zufassen. Paulus schreibt, überall in der Welt fand er Glauben. Weihnachten wird tatsächlich auf der ganzen Welt gefeiert. Tannenbäume werden selbst in der Karibik bei 40 Grad aufgestellt. Geschenke werden verteilt, Familien kommen zum Essen zusammen. Aber hat Paulus das hier wirklich gemeint? Ich denke nicht. Damals wie heute war er stattdessen glücklich darüber, wenn wirklich in jedem Land Menschen erkennen, dass Jesus der Retter ist und dass man ihm folgen soll. Selbst in Nordkorea und Saudi-Arabien passiert das auch an diesem Abend. Das Geheimnis von Weihnachten wirkt tatsächlich überall, aber es wird immer nur von Einzelnen tatsächlich entdeckt. Es ist nie was für die großen Massen, auch in Deutschland nicht. Statistisch gesehen glaubt immer noch eine Mehrheit in unserem Land an Gott. Aber Umfragen haben ergeben, dass kaum noch einer wirklich erklären kann, was Weihnachten eigentlich bedeutet. Das Geheimnis von Weihnachten wird von ihnen weder erfasst noch angefasst. Und darum ist es so wichtig, dass Paulus uns wieder ermutigt, endlich zuzugreifen. Gott sucht Leute, die sein Weihnachtsgeschenk annehmen und auspacken. Die griechischen Wörter, die in unseren Bibeln hier mit Glauben übersetzt werden, sprechen von Vertrauen, von Frömmigkeit, von gelebtem Glauben. Jemand hat das mal so erklärt, dass er sagte, fromm zu sein bedeutet, die Abhängigkeit von Gott als Glück zu bezeichnen. Das ist der wahre Weihnachtsglaube. Fromm zu sein bedeutet, die Abhängigkeit von Gott als Glück zu bezeichnen. Ich will das an einem Beispiel erklären. Stell dir vor, du lädst einen Fremden zum Weihnachtsessen ein. Du bereitest ein Menü vor, du deckst den Tisch festlich, aber der Besuch kommt nicht. Du wartest ein bisschen, aber dann greifst du doch zum Telefon und fragst mal nach. Sag mal, hast du meine Einladung nicht bekommen? Doch, sagt der andere. Ja, warum bist du da nicht hier? Naja, weißt du, ich hatte nicht so das Vertrauen, dass der Abend mit dir wirklich schön wird. Genauso geht es Jesus mit Leuten, die den Glauben so verstehen, dass sie denken, es gibt ihn bestimmt irgendwo. Aber sie gehen nie zu ihm hin. Sie lassen sich Weihnachten nie gefallen. Bei dem eigentlichen Geschenk greifen sie nie zu. Jesus ist aber auf diese Welt gekommen, um zu dir zu kommen und dich zu retten. Darum lade ich dich ein, ihn heute an dein Leben heranzulassen. Er will dein Freund sein. Er will Zeit mit dir verbringen. Und ich bin sicher, du wirst es nicht bereuen, zuzugreifen. Paulus schreibt nämlich zuletzt, und im Himmel wurde er mit Herrlichkeit gekrönt. Wenn du das Geheimnis von Weihnachten erfasst, dann öffnet sich der Himmel für dich weit. Wenn du zufasst und Jesus als Freund gewinnst, dann wird er die Herrlichkeit mit dir teilen. Jesus will den Himmel gar nicht für sich allein. Er wartet dort auf dich. Er wartet auf alle, die sich das Geheimnis von Weihnachten gefallen lassen. Ja, er sehnt sich nach Freunden, die auf Gottes Weihnachtsaktion vertrauen. Auf einer Berliner S-Bahn-Brücke steht der Spruch »Nothing left but faith«. Außer dem Glauben ist nichts übrig geblieben. Ich weiß nicht, was der Sprecher sich dabei gedacht hat, aber da steckt eine tiefe Wahrheit dahinter. Wir können in unserer Welt ganz viel erreichen, besitzen und aufbauen, aber am Ende wird davon nichts bleiben. Eine unheilbare Krankheit kommt, ein schwerer Autounfall passiert, oder eine Tat im Affekt und schon ist alles vorbei. Aber wenn du das Geheimnis von Weihnachten in deinem Herzen trägst, dann wirst du in der Herrlichkeit wieder aufwachen. Die Freundschaft mit Jesus hält nämlich allem stand, selbst der Tod kann dieser Freundschaft nichts anhaben. Darum fang doch heute mal mit dem Glauben an. Geh auf Jesus zu, indem du ein einfaches Gebet sprichst. Sag ihm, was du auf dem Herzen hast und bitte ihm, dir zu begegnen. Trau dich ruhig, ihn zu berühren. Geh vielleicht auf Menschen zu, die Freunde von Jesus schon sind. Rede mit ihnen. Oder lies in der Bibel, was andere Freunde von Jesus vor etlichen Jahren aufgeschrieben haben. Und wenn du das Geheimnis von Weihnachten dann ein bisschen erfasst hast, greif einfach zu. Du musst nicht gleich alles über Gott verstehen. Manches wird immer ein Geheimnis bleiben. Wie bei jeder Geburt sind die Umstände auch gar nicht unbedingt entscheidend. Wenn mich meine Kinder fragen, wie war das, als ich auf die Welt kam? Ich glaube, dann wollen die nichts über den Kreissaal und die Hebamme hören. Die wollen dann wissen, habt ihr lange auf mich gewartet? Habt ihr euch auf mich gefreut? Habt ihr über mich gestaunt? Habt ihr mich sofort lieb gehabt? So blicken wir heute auf die Kinderstube Gottes. Und das inzwischen erwachsene Kind in der Krippe fragt uns auch, hast du mich lieb? Die Botschaft von Weihnachten ist so klar, dass sie in jedes Herz hineinpasst. Die Frage ist nur, ob du im Glauben zufasst und sie für dich annimmst oder nicht. Anerkanntermaßen groß ist das Geheimnis, auf das sich unser Glaube gründet. Gott zeigte sich als Mensch aus Fleisch und Blut. Beglaubigt wurde er durch den Heiligen Geist. Den Engeln erschien er in großer Macht. Er wurde gepredigt unter allen Völkern. Überall in der Welt fand er Glauben. Und im Himmel wurde er mit Herrlichkeit gekrönt. Amen.